Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Ja, es ist schon wieder ein Vierteljahr vergangen und darum ist es auch schon wieder Zeit für ein Update zum Midcap-LBO-Markt. Genau genommen für die Quartalszahlen von Holy & Loki, diesmal zum zweiten Quartal 2025. Und mit dabei ist wie gewohnt Thorsten Weber, der, wie ihr wisst, bei Holy & Loki im Debt Advisory das LBO-Geschäft verantwortet. Hallo Thorsten, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo Bastian, alles zusammen.
Ja, natürlich haben wir auch wieder einen Gast mit dabei und zwar diesmal einen Fundmanager mit langer Bankerfahrung. Martin Simmel ist seit gut einem Jahr bei Barings, Teil der Global Private Finance Group und dort verantwortlich für Origination, Execution und Monitoring der Debtfinanzierung in Europa mit Fokus auf Deutschland. Ja, viele von euch werden ihn noch aus seinen 9 Jahren bei Otto BHF kennen, einige vielleicht sogar schon aus seiner Zeit davor bei der fast schon in Vergessenheit geratenen WestLB. Also ein Finanzierungsprofi durch und durch. Willkommen in der Runde, Martin.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Thorsten, du kennst Martin zweifellos schon lange aus seiner Zeit bei Otto BHF. Seid ihr heute noch im selben Marktsegment unterwegs?
Genau so ist es. Also Martin und ich kennen uns wahrscheinlich seit, mal sagen, 10 Jahren plus. Und wir hatten sehr, sehr viele Touchpoints zur Zeit noch von der Otto BHF, wo wir Richtung Senior-Finanzierung und dann später auch eher Unitranche-ähnliche Finanzierung gesprochen haben. Die Finanzierung, die wir mit Blick auf die Otto BHF mit Martin besprochen haben, das waren teilweise eher ein bisschen kleinere Themen. Ich glaube, jetzt mit Blick auf Barings ist Martin in einem Segment, wo er einfach eine größere Bandbreite bedienen kann und weiterhin einer unserer vertrauten Ansprechpartner geblieben ist.
Werden wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Martin, 9 Jahre bei einer kleineren Privatbank, jetzt seit gut einem Jahr bei einem ziemlich großen Asset Manager. Wie unterscheidet sich da die Arbeit des Debt Fund Managers?
Ja, grundsätzlich ist es ja genau das Gleiche, wenn man so will. Ich glaube, was wichtig ist, was unterschiedlich ist, ist die Kultur natürlich. Also wenn du eine Aktivität hast im Asset Management, die ja eigentlich aus der Bankaktivität entsprungen ist, hast du ja immer noch so ein bisschen die Bank-DNA im Nacken, Prozesse, die da eine Rolle spielen. Und ich glaube, der wesentliche Unterschied ist jetzt gerade auch zu Barings ist ein voll fokussierter Asset Manager. Also alle Strukturen, Prozesse sind alles auf diese Asset-Klasse ausgelegt, die ja sehr speziell ist, Private Assets. Maintenance-intensive, brauchst natürlich völlig andere Strukturen als im liquiden Bereich und das sind alles Themen natürlich, die dort natürlich vorzufinden. Also ich glaube, der größte Unterschied ist einfach auch dann, du hast es schon gesagt, also auch die Größe ist natürlich voll skaliert. Ein Thema, ich vergleiche es mal ein bisschen mit so einer gut geölten Maschine und das, was ich vorher gemacht habe, ist ja eher so ein bisschen bespoke, tailor-made-Themen gewesen, ein bisschen nischy und ich glaube, das ist der größte Unterschied. Aber der Markt, also so wie Thorsten das gesagt hat, ist im Endeffekt der gleiche Sponsoren, bisschen mehr Bandbreite, was auch die Ticketgröße angeht, ja.
Nimm uns mal ein bisschen mit, was die Bandbreite anbelangt. Was habt ihr für einen Finanzierungsrahmen? Was sucht ihr? Habt ihr Interesse an besonderen Branchen, auch Risikoprofil? Wie breit seid ihr da aufgestellt? Was könnt ihr und was auch nicht?
Ja, wir sind jetzt aus dem klassischen Direct Lending Bereich heraus eher interessiert an, ich sag mal, den natürlich wie alle anderen auch an den guten Risiken. Wir fokussieren uns eher auf, ich sag mal, die Plain Vanilla Sachen und haben klaren Midcap-Fokus. Also ich glaube, das ist ganz wesentlich. Also wir sind jetzt nicht einer der Spieler, die praktisch von dem Large Cap oder Larger Midcap runtergegangen ist auf der Suche nach Assets, sondern wir waren schon immer jemand, der klassischen Midcap-Fokus hat. Wir fangen an, ich glaube, Sweet Spot ist sowas bei 10 bis 30 Millionen EBITDA. Ja, das ist so die Bandbreite. Wir schauen uns auch Sachen an, die kleiner sind. Ich glaube, der wesentliche Teil der Strategie ist, dass man in, sozusagen gerade auch in Primary Transactions reingeht, auch wenn sie etwas kleiner sind, so rund um 10, auch mal drunter, also auch mal 5, 7 Millionen EBITDA, und dann das Asset begleitet praktisch in der Entwicklungsphase. Und die Strategie dahinter ist natürlich, dass wir dann natürlich über mehrere Gesellschaftsgenerationen auch in der Lage sind, dann auch Geld zu deployen. Ja, das ist eigentlich ganz, ganz wesentlich. Also du steckst klein ein und wächst mit. Wir haben Assets im Portfolio, die haben 2 oder 3 Gesellschaftsgenerationen erlebt. Und wir waren die ganze Zeit sozusagen Länder. Ja, ich glaube, das ist Teil der Strategie, ganz wesentlich.
Ihr haltet das ja nicht alles selber. Ihr habt Ende letzten Jahres mal einen European Mid-Market CLO aufgelegt. Was steckt da dahinter?
Ja, das ist in der Tat ein Thema, was interessant ist. Also ich glaube, das war der erste Mid-Market-CLO in Europa seit Ewigkeiten. Man muss dazu wissen, dass Barings der größte CLO-Manager in den USA ist. Also das ist ein Thema, was natürlich da tägliches Business ist. In Europa hat das natürlich eine Zeit lang, ist das ein bisschen sozusagen pausiert. Wir haben ungefähr, also das ist ja auch in Ahrens, wir haben 380 Millionen CLO aufgelegt. Und ich glaube, die Komplexität dabei besteht ja darin, dass du großes Maß an Granularität gewährleisten muss. Ja, du hast dann rund 50 Assets da drin. Und die müssen aus dem Portfolio kommen, was Performing ist. Und es muss natürlich so sein, dass diese Assets auch eine gewisse Lebensdauer noch vor sich haben. Ja, und das ist, glaube ich, dann ein Thema, was du nur machen kannst, wenn du ein großes Portfolio hast und Scale. Und das ist eine unserer vielen Funding Sources, die wir haben. Und das ist auch eine Übung, die jetzt nicht nur einmal passiert, sondern das wird natürlich etwas sein, was wir wiederholen werden. Also relativ klar ist Teil der Strategie, auch hier eine breitere Funding-Basis zu haben. Das ist ein schönes Instrument, ja.
Genau, ist auf jeden Fall spannend. Thorsten, so ein großer Asset Manager wie Barings mit dem Fokus Private Markets und unterschiedlichen Pockets, aus denen er investieren kann. Ist das aus deiner Sicht als Debt Advisor im Markt ein Vorteil oder hast du am Ende nicht sowieso immer die eine Nische, die du brauchst, und wenn ein Finanzierer nur diese Nische kann, ist das für dich genauso fein?
Ich glaube, für uns auf der Finanzierungsseite ist de facto, würde ich fast eher neutral einschätzen. Also ich glaube, für uns ist viel, viel wichtiger auf der einen Seite die Erfahrung mit den Parteien. Also da geht es nicht nur um die Person, sondern um den Fonds an sich. Wie haben sich Fonds in der Vergangenheit verhalten? Wie hat man sich mit Blick auf Buy and Build verhalten? Weil ich meine, man hört von allen, dass man sich de facto engagiert, dass man wachsen möchte, dass man ein Buy and Build positiv begleiten möchte. Nur letztlich, es zeigt sich halt erst in gelebten Fällen. Und da hat man mit Blick auf die Fonds, denke ich mal, jeder eine einigermaßen gute Sichtweise drauf und kann dementsprechend auch dann eine Wertung abgeben, wie man auch zu den einzelnen Fonds steht, ob man es denen auch zutraut und ob man mit ihnen gerne zusammenarbeiten würde. Und ich glaube, dann ist die zweite Ebene die, inwiefern man mit den Menschen auf der anderen Seite auch glaubt, die nächsten 5 bis 7 Jahre klarkommen zu können, was dann die Finanzierungslaufzeit ist. Und ich glaube, das sind beides Parameter, wo ich jetzt sagen würde, dass Barings auf der einen Seite eine extrem gute Reputation hat, was das Thema Buy and Build und Themen mitbegleiten, also genau wie es Martin gesagt hat, was extrem hilfreich ist. Naja, und auf der anderen Seite, ich glaube, jemand, der in Deutschland extrem stark vernetzt ist, der ein gutes Standing hat, der auch ein verlässlicher Partner ist wie Martin, der hat dann nochmal die Chancen, auch dann nochmal das Potenzial rauszuholen. Von daher, ich glaube, das ist die beiden Dimensionen, die mir viel wichtiger wären. Und dann ist so ein Funding-Hintergrund ist auch wichtig, aber ist ja eher die Grundlage, wie bekomme ich mein Geld und wie lange kann ich es einsetzen. Ja, aber die erste Ebene vor und auch dann gegenüber wäre mir 1000-mal wichtiger.
Ja, das ist ja ganz interessant, Thorsten, dass du Fonds und Personen trennst. Denn Martin, der hat sich bei Barings die letzten 24 Monate ja personell einiges getan. Gleichzeitig seid ihr im Markt aber sehr aktiv geblieben.
Ja, das ist korrekt. Also wir haben letztes Jahr, also 24, haben wir insgesamt 2,8 Milliarden deployed. Wir haben natürlich weiter in Portfolio investiert, aus dem Portfolio investiert. Wir haben 46 Deals gemacht, davon 12 neue Plattform-Deals, was wesentlich ist. Ich glaube, wenn man mal eintaucht, auch in den Monitor, ist natürlich evident, dass vieles aus dem Portfolio kommt. Aber das ist uns ganz wesentlich gewesen, dass wir auch in der Situation 12 neue Plattform-Deals machen konnten. Ja, und das ist, wie gesagt, das ist halt ein großes, stabiles Struktur, eine große, stabile Struktur dahinter. Und es ist im Endeffekt, ich sag mal, waren wir in der Lage, auch diese Erfolgsstory weiterzuführen. Ja. Und das ist natürlich super zu sehen. Und gerade auch, dass natürlich auch Themen auch in Deutschland dann eine Rolle spielen in dem Fall. Freut mich natürlich besonders, weil das natürlich mein Marktgebiet ist, ja.
Wie viel hatte das denn, Thorsten, auch damit zu tun, dass es eine ziemlich umfassende Local Coverage gibt? Es gibt ja einige der ganz großen Spieler, die hier jetzt in Deutschland nicht so vertreten sind, sondern durchaus versuchen, das von London aus zu machen. Geht das im Midcap-Segment?
Also ich glaube, es ist ein Vorteil, wenn man entweder in Frankfurt, München oder einfach in Deutschland ist. Also ich glaube, das ist einfach wirklich ein Vorteil. Ich glaube, ein fast unerlässlicher Vorteil ist die Sprache. Also de facto, ich meine, es gibt noch ein paar Fonds, die haben einfach keinen Deutschsprachigen in ihren Reihen. Und ich glaube, das ist wirklich ein richtig großer Nachteil, weil wenn ich jetzt auch sehe, unsere Transaktionen, die wir machen, und da ist ja vieles so in der Größenordnung zwischen ja, 8 Millionen EBITDA und 30, 40 EBITDA. Wenn von 40 Parteien, die ich ansprechen kann, 38 deutschsprachige gegenüber haben und wir dementsprechend eine Menschen in Präsentation auch auf Deutsch machen können, dann gibt es einen einzigen, wegen dem kann man es nicht machen. Dann ist halt schon so ein bisschen die Frage, ist das eine Partei, die mir so wesentlich ist, dass ich vielleicht so die letzten 10%, die einfach mit der Muttersprache mehr rüberkommen, dann verschenke? Oder lasse ich den nicht außen vor? Und ehrlich gesagt, ich glaube, wird relativ häufig entschieden dafür, dass man sagt, dann macht man es halt wirklich eher im deutschen Kreis, mit deutschsprachigen Kreis. Von daher, die Sprache ist, glaube ich, unerlässlich. Ob derjenige jetzt in Frankfurt sitzt oder in London, ich glaube, das ist nochmal punktuell nochmal ein Vorteil, weil man einfach auch wieder hier mehr Touchpoints hat. Man ist häufiger einfach mit den Leuten im Gespräch, man kann sich auf einen Kaffee treffen, man hat einfach eher so das Gefühl, derjenige sitzt um die Ecke und ist jetzt nicht im anderen Land und kann von daher entscheiden. Und ja, ich glaube, im Endeffekt, Deutschsprache ist, glaube ich, wichtiger als in Deutschland, aber beides zusammen ist ideal.
Dann wollen wir nochmal in den Markt reinschauen, Thorsten. Ich erinnere mich, vor 3 Monaten haben wir mit Gabor Schiefra von Morgan Stanley gesprochen. Und ihr wart beide also mehr als verhalten optimistisch, dass das eigentlich ein ziemlich gutes Quartal werden würde. Ist nicht so, oder?
Ja, sagen wir es mal so. Also ich glaube, das ist jetzt ein gutes Quartal auf Grundlage des letzten Quartals. Das ist ungefähr von den Transaktionszahlen vergleichbar, was jetzt die neuen Transaktionen angeht. Also wir haben ja speziell, ich glaube, du stellst auch eher auf das Thema M&A Neugeschäft ab. Da ist es ungefähr gleich, ein Tick weniger. Und wir hatten, glaube ich, im Q1 schon gesagt, naja, wir erwarten, dass der Markt ein bisschen stärker wird. Das ist in den Zahlen so noch nicht drin. Das ist natürlich die große Hoffnung, dass der M&A-Markt im zweiten Halbjahr per se nochmal ein bisschen stärker anzieht und dann dementsprechend auch mehr Transaktionen, die wir zählen, Finanzierung über neue Deals kommt. So per se, wenn man jetzt mal guckt, wie viele Finanzierungen gab es und wie hat sich das Quartal entwickelt, war es jetzt kein schlechtes Quartal. Also wir sind minimal in der Transaktionsanzahl unter der Dealanzahl fürs Q1. Q1 hatten wir 32 Deals, jetzt haben wir 29 Transaktionen.
Ja, aber ist das nicht traditionell so, dass Q1 eher schwächer ist als Q2?
Das ist genau der Fall. Also du hast genau recht. Nur wir hatten dafür im Q1, und da haben wir auch schon gesagt, das ist ganz merkwürdig, dass in Q1 jetzt so viele Deals sind, was wir sonst noch nie gesehen haben. Also ich glaube, ich würde dann halt fast wieder so diese Quartalsthematik einfach ein bisschen zu Rate ziehen und sagen, naja, da sind wahrscheinlich ein paar Themen im Q1 noch beschädigt, die vielleicht auch halt in die Q2 rutschen können. Ich glaube, was interessant ist, ist halt die Halbjahreszahl. Und da sieht man halt schon, und das ist auch so ein Thema der Reife des Marktes, dass der Markt einfach sich stabilisiert hat. Also wir sind jetzt zum Halbjahr bei 61 Transaktionen, verglichen mit 59 Deals im letzten Halbjahr 2024. Ja, und das ist genauso, wie du sagst. Also wir hatten ein extrem starkes Q1, wir haben jetzt ein bisschen schwächeres Q2, aber aufs Halbjahr gesehen immer noch ein Markt, der komplett intakt ist, der aber immer noch darunter leidet, dass es halt einfach zu wenig erfolgreiche M&A-Transaktionen gibt und damit so ein bisschen der Nachschub an neuen Deals fehlt.
Also am Ende köchelt ihr doch vorwiegend im eigenen Saft, oder? Also die Refinanzierungen machen den Löwenanteil aus. Das ist ja auf Dauer nicht befriedigend, oder? Oder ist es für dich okay, Martin, wenn nicht richtig viel Neues reinkommt und ihr könnt aber immer nochmal was neu machen?
Ja, ich kann mir das nicht so richtig aussuchen, ist klar. Also ich mache natürlich lieber so Primaries und, wie ich ja gesagt habe, Themen, die wir sagen nutzen können, auch um das Portfolio dann so ein bisschen aufzufrischen. Ich glaube, was wesentlich ist, dass mehr Traffic auch in dem Bereich ist, im unteren Mid-Cap-Segment. Ich glaube, das ist ja immer sehr stabil gewesen. Und das haben wir auch gesehen, dieses Halbjahr. Also das sind auch die Themen, wo wir, glaube ich, jetzt auch die Dinge dann auch umgesetzt haben. Ich glaube, wenn man mal so ein bisschen zurückgeht, auch in die Jahre 19, 20, 21, da sind ja super viele Primaries gemacht worden. Und die werden jetzt mature. Und ich glaube, da ist natürlich das Thema, was macht man damit? Refi, also was wir auch gesprochen haben, auch Themen wie Continuation Vehicle spielen eine Rolle. Alles solche Themen, ich glaube, die sich jetzt reflektieren. Ich glaube, der Nachschub an Primaries ist einfach so ein bisschen eingeebbt. Und ich glaube, das zeigt sich natürlich ganz klar in den Zahlen. Und was wir jetzt sehen, ist einfach, dass wir das Portfolio verwalten. Wir auch als sozusagen Incumbent-Länder natürlich Interesse haben, diese Dinge zu halten im Portfolio. Das ist natürlich oberste Prio. Und dann muss man natürlich schauen. Also alle hoffen drauf, dass der M&A-Markt wieder ein bisschen mehr Primaries reinspült in den Sektor. Ich glaube, ganz wesentlich.
Thorsten, Continuation Funds hatte Martin angesprochen. Die sind jetzt nicht zwingend enthalten in den Daten, oder?
teilweise unter den Refis mit drin. Das ist immer so ein bisschen eine gewisse Trendschärfe. Ich glaube, was interessant ist, und das hat Martin auch angesprochen, ist dieses Thema, wie viele Transaktionen haben wir wirklich, die halt neu gemacht wurden? Und ich würde mal die Add-ons, die haben wir immer so ein bisschen separiert und haben gesagt, oh, das sind Add-ons, sind keine neuen Transaktionen. Jetzt muss man ehrlich sein, ein Add-on ist ja nichts anderes, wie eine größere Firma übernimmt eine kleinere Firma. Beispiel 15 Millionen Softwareunternehmen übernimmt ein 3 Millionen EBITDA-Softwareunternehmen. Das ist ein Add-on. Jetzt kann man auch sagen, das ist ja nichts anderes eigentlich wie ein kleinerer M&A-Case, ja? Von daher genau was Martin sagt. Also die kleineren Transaktionen, die sehen wir weiter und die sind aus unserer Sicht auch so ein bisschen weniger wirklich von den letzten 3-4% Current Trading abhängig, weil es dann häufig einfach um strategische Hintergründe geht, wo man einfach dementsprechend auch den Deal macht, auch wenn man sagt, naja, das ist jetzt vielleicht nicht der allerbeste Zeitpunkt, aber es macht einfach Sinn für alle. Mit Blick auf das Thema Continuation Fund und Refinanzierung. Refinanzierung sind dieses Quartal fast 50% der Deals gewesen. Das ist einfach Teil der Wahrheit und das ist genau, was du sagst, dass vieles im eigenen Saft hier gekocht wird. Es ist aber halt auch so, dass wenn ich halt jetzt in 2019, 2020 einen Deal gemacht habe und jetzt halt die Entscheidung habe, ob ich per heute verkaufen möchte oder mir halt die Transaktion sichern möchte, weiterentwickeln möchte, sei es mit dem Continuation Fund, sei es auch mit einer Refi, dann ist vielleicht der Zeitpunkt gar nicht mal der allerschlechteste, erstmal den Weg zu gehen und zu warten, bis man dann vielleicht doch den stärkeren Uptick im Current Trading hat und dann einfach auf einem anderen Multiple für eine andere Current Trading Zahl verkaufen kann. Und das ist so ein bisschen meine Ableitung, was ja auch logisch ist bei einer wirtschaftlichen Entwicklung von de facto Stagnation gerade in Deutschland. Dass da jetzt nicht jedes Unternehmen Current Trading mäßig outperformen kann, ist völlig klar.
Ja, können wir über den Exit-Kanal sicherlich nochmal sprechen. Ich würde gerne nochmal kurz drauf gucken, was vorne eigentlich reinkommt. Das weist eher so jetzt nicht aus, aber man kann es sich ja schön errechnen. Und wenn ich nicht falsch gerechnet habe, dann waren das wirklich primäre neue Deals 5. Das ist jetzt wirklich mager, ne?
Wieso? Also ich glaube im Endeffekt, also wir kommen jetzt irgendwo aus einem Jahr, also erstes Halbjahr 24, da hatten wir neue Transaktion, also neue Finanzierung im ersten Halbjahr von 20, jetzt mal bei 19. Das ist einfach für eine Volkswirtschaft wie Deutschland einfach viel, viel, viel zu wenig. Da muss man ehrlich sein. Gut, wir sehen einige Transaktionen, die im Markt sind, die während des Prozesses dann zurückgezogen werden, weil halt ein Current Trading vielleicht dann doch nicht ausreichend ist, weil das Interesse vielleicht nicht stark genug ist, weil es externe Einflüsse gibt, wie die ganzen Zollthemen aus den USA, die dann vielleicht doch dazu führen, dass die Verkäufer sagen, vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt oder die Käufer nicht ausreichend Interesse haben. Also ich glaube, es mangelt gar nicht am Versuch und auch an dem Willen zu verkaufen. Und wenn ich auch so mit M&A-Kollegen intern, extern spreche, dann ist auch das Feedback, wir haben eigentlich eine gute Pipeline. Naja, die Frage ist nur, und die Frage hatten wir schon im Q1 versucht zu beantworten, wann wird diese Pipeline endlich in den Markt gehen und wann ist endlich der Markt wirklich wieder da, dass man auch den Schub hat an neuen Deals? Also zahlen ist vieles einfach im Refi-Bereich.
Kann das sein, Martin, dass auch Ihr Finanzierer da mal ein Grund seid, warum eine Transaktion nicht zustande kommt, weil ihr vielleicht zu teuer seid oder den Term weniger anbietet? Oder ist das nicht der Grund, was ich ehrlich gesagt weitestgehend aus dem Markt höre, dass das eigentlich nicht der Engpass ist?
Ich glaube überhaupt nicht. Also der Druck jetzt zu deployen ist massiv und dadurch, man sieht ja auch, genau diese Themen, die ihr gerade angesprochen habt, führen ja dafür, dass ein erheblicher Wettbewerb besteht, um gerade diese paar Assets, die es im Markt gibt. Und wenn es noch dann auch Dinge sind, die alle Boxen checken, dann ist ja ein Hauen und Stechen am Markt. Man sieht es an den Terms. Und ich glaube, dass das ist überhaupt kein Thema von Verfügbarkeit von Kapital. Das ist einfach die Verfügbarkeit von Transaktionen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Thema. Ich glaube, vielleicht noch mal einen Punkt zu dem auch Deutschland spezifisch. Also ich glaube, die Verfügbarkeit von Transaktionen ist ja auch ein bisschen der Industriestruktur geschuldet. Also das sind ja Themen, die jetzt nicht wirklich en vogue sind, die jetzt gerade irgendwo natürlich groß, irgendwo Manufacturing oder Automotive, alles Themen, wo man per se einen großen Teil der Volkswirtschaft ausklammert. Healthcare zum Beispiel hatte ja massiv Probleme historisch. Ich glaube, das kommt jetzt wieder. Aber das ist natürlich ein großer Teil des Dealflows, der überhaupt nicht im Fokus von Sponsoren ist. Also zumindest nicht von denen, die man hier als klassische PE sieht. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum der Dealflow auch gerade so, viele Themen sind abgegrast, ja. Und ich glaube, das ist
sicherlich ein guter Punkt. Also ja. Industrials, Thorsten, sind 10%. Das entspricht ja jetzt nicht annähernd der Struktur unserer Volkswirtschaft.
Es ist ganz genauso. Also ich glaube, das sind genau diese Einflussfaktoren, die wir im ersten Halbjahr gesehen haben, die darauf sich auswirken, dass es weniger Transaktionen gibt. Ich glaube, um deine Frage auch nochmal aus der Beratersicht zu beantworten. Also ich glaube, dass wir diese Zahlen sehen, die wir sehen, sind eigentlich primär die Finanzierungsmöglichkeiten im Positiven verantwortlich. Weil wir haben ja doch einen recht hohen Dealflow gegeben, dass es wenig neue Transaktionen gibt. Wenn ich aus der eigenen Praxis so ein bisschen berichten kann, die meisten Transaktionen, die wir gemacht haben, wir haben jetzt wirklich ein extrem erfolgreiches erstes Halbjahr gehabt, waren halt dann doch Refinanzierungstransaktionen, wo es jetzt auch nicht gegeben war, dass irgendwo ein Sponsor aufgestanden ist und gesagt hat, ich will unbedingt was machen oder dass ich eine Transaktion von außen irgendwo gezeigt hat, sondern dass man sich einfach im Gespräch einfach über Themen unterhalten hat und festgestellt hat, dass wenn man jetzt eine Refinanzierung macht, dass man mit Blick auf die Konditionen, die man bekommen kann und auch den Partner, den man dann für die nächsten 2, 3, 4 Jahre hat, einfach sich deutlich besser aufstellen kann. Und das ist natürlich auch das Thema, was Martin sagt, mit Blick auf Book to Deployen. Ja, also ich bekomme halt jetzt eine Akquisitionsfinanzierung de facto für 2% günstiger mit ganz anderen Flexibilitäten. Und wenn ich dementsprechend noch 2, 3 Jahre drinbleiben möchte, dann habe ich einen Break-Even, der es relativ schnell erreicht. Und dann mache ich das. Und dementsprechend habe ich halt auch so viele Refis, weil sich es einfach als Möglichkeit anbietet.
Was sich in Q2 verstetigt, ist die Beobachtung aus Q1, dass 2/3 des Geschäfts von Debt Funds gemacht werden. Martin, ist das noch einer Sondersituation geschuldet? Add-ons und jetzt vielleicht auch Refis in den einschlägigen Industrien? Oder ist das tatsächlich eine tektonische Verschiebung, die wir da beobachten, nach einer Zeit, wo es ja doch über Jahre hinweg eher so 50-50 war?
Ich glaube, es gibt mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Also ich glaube, was interessant ist, was ich jetzt aus den Daten nicht ableiten konnte, ist, inwieweit jetzt durch die Refis auch Bankenkonsortien abgelöst wurden durch Debt Funds, weil am Ende ist es ja so, wenn man 100, 120 Millionen Club-Deal kriegt man ja noch zusammen, ja, im Midcap-Bereich und dann wird es ja schon eng. Und wenn ich dann jemanden habe, der sagt, okay, ich gebe dir die 120 und ich kann dir auch noch 70 zur Akquisition rauflegen, dann haben natürlich, geht den Banken sehr schnell Luft aus. Und ich glaube, das ist ein Thema, wo, ich habe jetzt leider nicht gesehen, ob das stimmt, ob die These stimmt. Und auf der anderen Seite ist auch der Unterschied oder der Abstand, was die Kosten angeht, ist ja marginal. Also ich kriege eine Unitranche für 100 Bips mehr oder 75 Bips mehr und habe ganz andere Terms. Und ich glaube, das ist natürlich ein Wettbewerb, den man eigentlich nur bestehen kann aus Bankensicht, wenn man, also in Situationen, wo natürlich andere Dienstleistungen, RCF, Avale, eine Rolle spielen, wo man sich differenzieren kann über das klassische Bankproduktportfolio. Aber wenn es einfach darum geht, hier Finanzierung darzustellen, ich glaube, dann ist der Wettbewerb, sozusagen der Unterschied im Pricing so marginal und die Vorteile überwiegen das Ganze, dass ich glaube, dass das schon ein Thema ist, was nachhaltig ist. Und man muss einfach nochmal in die anderen Märkte in Europa schauen, da ist es ja schon evident. Ne? Benelux auch ganz klar verschoben von Banken innerhalb von 3, 4 Jahren komplett zu Debt Funds oder zu einem Großteil. Also ich glaube, dass wir das ja auch sehen werden.
Also ich glaube, ehrlich gesagt, diese Wahrnehmung von Martin, die kann ich 1:1 bestätigen. Also ich glaube auch, dass es eine langfristige Verschiebung ist. Ich glaube, dass es in manchen Transaktionen auch weiterhin eine Daseinsberechtigung gibt für Banken, ganz klar. Aber es ist halt mit Blick auf all diese Themen, die wir gerade sehen, insbesondere halt im Pricing, wo halt die Abstände wirklich nicht mehr so da sind, wie sie noch vor 2, 3 Jahren waren, ist es halt schon sehr attraktiv, mit Fonds zu arbeiten. Und das ist nicht nur mit Blick auf Buy and Bid sinnvoll, sondern auch einfach, ja, dieses Thema Losgrößen. Also wenn wir jetzt wirklich in Richtung 4er, 5er Bankenclub gehen wollen, dann ist es halt schon eine gewisse Komplexität. Ich glaube, 2 Beobachtungen, die wir so in den letzten so Monaten stärker gemacht haben, ist einmal dieses Thema, dass dieses klassische Trend von hier ist eine Bank und hier ist ein Debtfonds vielleicht auch nicht mehr ganz richtig ist, weil es doch mittlerweile einfach viele Anlässe gab, wo Banken und Debtfonds gemeinsam finanziert haben. Also zum Beispiel ein größerer Bankenclub, wo man sagt, normalerweise hätten wir 150 Millionen gebraucht. Und wir haben aber eigentlich nur 2, 3 Banken, das geht sich nicht aus. Wir wollen aber keine Unitranche machen, wo man dann zum Beispiel eine Kombination macht, dass ein Debtfonds mit einem größeren Ticket reingeht und auf der anderen Seite 2, 3 Banken halt also über ein RCF und über eine TLA reingehen. Das sind Kombinationen, die hätte ich auch vor 3, 4 Jahren so nicht gesehen und hätte es auch nicht angefragt. Und das fragen wir schon relativ konkret an, dass wir sagen, auf der einen Seite, was könnt ihr eigentlich anbieten im Bereich klassische Unitranche? Was könnt ihr anbieten mit einer First-Down-Second-Down-Struktur? Und was könnt ihr auch anbieten in einem potenziellen Szenario mit Senior-Ländern? Das ist was ich jetzt interessant finde. Und damit ist auch diese Welt Banken und Debtfonds ein bisschen aufgebrochen, sondern vielmehr das Zusammenspiel ist interessant. Und ich glaube, da kommt auch die Beraterrolle stärker zum Spielen, dass man halt auch weiß, wer kann mit wem und wer kann was anbieten und wer passt überhaupt da rein dann. Und das Zweite ist, und das ist jetzt noch nicht in Zahlen drin, aber das ist jetzt wirklich relativ frisch, was wir jetzt gesehen und gemacht haben. Wenn man sich so mal die letzten 18 Monate anguckt, dann sieht man eins, wir haben keine Klammerhaken mehr. Und der Klammerhaken war halt immer so im Mid-Cap-Monitor eigentlich so ein bisschen das Zeichen dafür, dass es ein Underwriting gab und dann später halt syndiziert wurde. Und das gab es jetzt eigentlich über 18 Monate gar nicht mehr, genau aus dem Grund, den Martin gesagt hat, dass es einfach viele Debtfonds gab, die einfach ein großes Ticket gemacht haben und einfach dadurch ein Underwriting nicht mehr notwendig wurde. Wir haben jetzt ganz frisch, so in den letzten 2 Monaten, 2 Underwritings umgesetzt. Das hat genau den Hintergrund gehabt, den auch Martin gesagt hat, mit Blick zum Beispiel auf sonstige Bankdienstleistungen, avale Garantien und sonstiges. Das hat extrem gut geklappt. Das ist aber auch jetzt was gewesen, was jetzt länger nicht gesehen wurde. Wir haben in beiden Transaktionen aber auch das Underwriting-Risiko de facto komplett rausgenommen, indem wir vorher schon mit sehr, sehr vielen Parteien gesprochen haben, die dann später in die Finanzierung auch haben reingehen können. Und das waren, glaube ich, mal Situationen, die auch wieder spannend sind, weil damit so ein Thema wie ein Underwriting, was ja früher gang und gäbe war, noch immer so ein bisschen visibler wird und wieder im Markt auftaucht.
Wie schaust du da drauf aus Sicht des Debt Funds, Martin? Zusammenarbeit mit den Banken, an welchen Stellen denkbar? Muss das immer auf unterschiedlichen Ebenen sein? Oder haben wir ja in einigen wenigen Fällen auch schon gesehen, dass Debt Funds tatsächlich auch in Bankenkonsortien reingehen?
Das ist korrekt. Also wir haben das auch gemacht in dem Fall, wo wir dann die C-Tranche, also es war ein Engagement, was wir schon sozusagen hatten, gezeichnet haben mit einem größeren Syndloan. Das ist aber schon was Exotisches, würde ich mal behaupten, weil schon Banken, also gerade Fonds, natürlich sich da ein großes Mitspracherecht sichern wollen und natürlich in so einem großen Club sich nicht wohlfühlen. Ich glaube, das ist nicht das natürliche Habitat. Ich sehe auf der anderen Seite eher auch die Tendenz, dass wir immer mehr aufgefordert werden, auch RCFs dauerhaft zu gewähren. Dann praktisch, klar, revolvierend ist schwierig, das sind natürlich Themen, die man, wenn die gelöst sind, haben Fonds natürlich noch mal einen noch größeren Wettbewerbsvorteil, aber dass wir praktisch, dass gar nicht mehr versucht wird, eine RCF über ein Supercino eingeworben zu werden, weil das so komplex ist und am Ende kaum sich Leute finden, die wirklich Interesse daran haben. Ja. Aber ich grundsätzlich ist es ja immer ein Markt, der auch dynamisch ist, gerade was ist, gerade Synloans angeht. Da gibt es ja wie im Kapitalmarkt dann Fenster, die sich öffnen und schließen. Ja, wir hatten jetzt Anfang des Jahres eine Situation, wo der BSL-Markt komplett zu war. Und ich glaube, das kann man jetzt so statisch nicht sehen, sondern das ist ja immer über sozusagen auch eine dynamische Entwicklung. Und ja, ich glaube, immer dann, wenn Banken sich differenzieren können über Dienstleistungen, die jetzt Fonds nicht darstellen können, dann werden sie eine Rolle spielen. Ja. Und zum Underwriting, wer ist denn in Deutschland noch in der Lage, ein Underwriting zu geben? Also es gibt so viele Adressen, fallen mir nicht ein. Und ich glaube, das ist ja ein Riesenthema. Ich glaube, da zeigt sich schon, dass es eine starke Konsolidierung gab. Und
das ist genau so. Also ich glaube, es gibt in Deutschland, früher waren es wahrscheinlich 7, 8 Adressen, die Richtung Underwriting zumindest mal tendiert haben. Und in Wirklichkeit haben es dann 3, 4 umgesetzt. Max, ich glaube, diese Zahl von 3, 4, die ist immer noch so, aber die 7, 8, die vorher noch rumgeschwirrt sind, die sind nicht mehr da. Und ich meine, das kann man auch sagen. Ich meine, da ist eine UniCredit, ist sehr stark. Größere Landesbanken können es anbieten, eine Commerzbank kann es anbieten. Aber die Anzahl der Transaktionen ist halt super überschaubar. Und du brauchst halt immer genau halt diesen Hintergrund, dass es halt eine gewisse Sinnhaftigkeit gibt, den längeren Prozess auch zu gehen und dementsprechend auch einen Bedarf an Produkten, die halt neben jetzt einem Termloan irgendwo schlagend sind.
Pricing zwischen Banken und Advans ist zusammengeschnurrt, sagte Martin Thorsten, das Pricing insgesamt. Wie hat sich das denn entwickelt in den vergangenen Monaten?
Ja, ich glaube, die Banken sind halt relativ konstant geblieben, so bei einer A-Tranche 4%, 4,25, wenn es mal weniger Leverage ist, vielleicht 3,75 und dann eine B-Tranche, die einfach dann 50 Basispunkte höher ist, was dann bedeutet 4,50, 4,75. Und dieses Verbleiben auf dem Niveau ist ja per se erstmal kein Problem. Das Problem ist ja eher, dass die Debtfonds einfach drastisch mit Blick auf die Margen runtergekommen sind. Und nicht nur mit Blick auf die Margen. Bei den Margen sehen wir Debtfonds zurzeit irgendwo zwischen 5 und 5,5%. Also dass wir über 6% sehen, ist wirklich eher mal die Ausnahme und in der Sondersituation. Wir hatten jetzt auch eine Transaktion gesehen, da waren Debtfonds größtenteils sogar bei einer 4 vorne, also eine hohe 4, aber trotzdem halt in einem Bereich, wo man bei den Banken de facto fast vergleichbar ist. Und was aber neben der Marge nochmal zum Tragen kommt, früher war es eigentlich immer so, dass die Fee gesetzt war bei 3%. Es gab sogar Parteien, die haben gesagt, wir brauchen 3,25% als Debtfonds. Da hat sich mittlerweile die Fee deutlich reduziert und Fonds sind eher wahrscheinlich zwischen 2 und 2,5%, in Ausnahmefällen sogar eine 1 vorne. Und da bin ich halt bei einer Bank immer noch bei den 2,5, 2,25%. Also von daher, wenn man sich das mal so nebeneinander legt, dann ist man eigentlich beim Pricing, naja, irgendwo auf Augenhöhe und vielleicht irgendwie auf Sicht von 3 Jahren ist da irgendwie ein Unterschied von 0,5%. Das ist schon sehr, sehr überschaubar, wenn ich halt nebendran halt die ganzen Argumente sehe. Adjustment-Möglichkeiten, Covenants, höherer Final Hold. Ja, das sind schon Punkte, die haben wahrscheinlich wichtiger sind mit Blick auf die Haltedauer.
Martin, wenn ihr bei den Preiskonditionen so weit runtergekommen sind, versucht ihr euch im Gegenzug in der Dokumentation stärker abzusichern?
Wir versuchen das natürlich. Ich glaube, das Problem ist natürlich, dass Preise und Terms natürlich insgesamt sich nach Süden entwickelt haben. Und klar, es gibt natürlich so ein paar Rotlinien, die man sieht, aber man sieht schon ziemlich klar, dass ein hoher Deployment-Druck besteht, dass viele Dinge einfach gemacht werden, die undenkbar waren vor einem Jahr oder einem halben Jahr. Und man muss halt schauen, dass man für sich definiert, wo die rote Linie ist, und dann muss man natürlich da konsistent sein. Aber insgesamt muss man natürlich auch mit Blick auf die Terms sagen, dass hier doch schon auch eine Entwicklung hin zum Friendly irgendwo sichtlich vollzogen hat. Ja. Und es gibt sogar teilweise auch Midcap-Deals, die schon Cuff-Light sind. Ja, oder, aber das sind dann eher so Ausnahmen. Also ich glaube, das verschwimmt alles so ein bisschen. Ne. Und da spielt natürlich eine Rolle, wo auch die Sponsoren herkommen. Kommen die jetzt aus den USA und bringen halt ihre Konditionen mit, oder das ist jetzt wirklich noch lokale Player, die sozusagen hier auch mehr einen Relationship-Ansatz haben. Ich glaube, aber insgesamt hat sich das schon sehr stark sozusagen im Sinne der Kreditnehmer entwickelt, ja.
Und was dazu kommt, ich glaube, dass auch mittlerweile einfach man gelernt hat, ja, was sind halt Themen, die wirklich wichtig sind, was sind Themen, wo ich vielleicht früher Ewigkeiten drum gekämpft habe, was mir später dann bewusst wurde, dass überhaupt gar keinen großen Benefit gebracht hat. Zum Beispiel das Thema, Martin, was du vorhin angesprochen hast, mit Blick auf eine RCF, dass man irgendwo dann vielleicht auch mit unterschreiben lässt und dann vielleicht wirklich so eine RCF converten lässt in halt irgendwo einen Termloan, weil es halt auch keine andere Möglichkeit gab. Ich glaube, früher hat man ganz, ganz lang darum gekämpft, dass man, wenn es keine First Out, Second Out gibt, ja, dass man eine Betriebsmittellinie in größerem Umfang mit einer Bank machen kann. Nur die Erfahrung der letzten 2-3 Jahre hat einfach gelernt, ich kann da noch so drum kämpfen, dass ich die Möglichkeit habe. Wenn es einfach de facto keinen gibt, der das finanzieren möchte, und da ist die Anzahl halt wirklich überschaubar, dann bringt mir das Instrument halt gar nichts. Also entweder schenke ich es her, ja, diese BML, weil ich ein Business Model habe, was eh super cash-generativ ist, dann brauche ich es gar nicht. Naja, oder wenn ich es brauche, dann sollte ich da wirklich schon mal gucken, dass ich da ein Fallback habe, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich es brauche, dass ich es abkomme, dann überschaubar groß ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Lerneffekt aus den letzten Jahren auch, wie sich der Markt entwickelt hat, wie sich Buy and Build entwickelt hat, ja, wo man auch ganz gezielt anfragen kann und dann schon so ein bisschen gucken kann auf den Kunden, dass man halt die Terms an den richtigen Stellen so ein bisschen optimiert bekommt.
Ja, du sagst, der Markt hat gelernt, Thorsten. Ich muss trotzdem mal eine Frage stellen, die in die entgegengesetzte Richtung zielt. Das, was ihr die letzten 2-3 Minuten so berichtet habt, ich beobachte den Markt ja jetzt schon eine ganze Weile, hat mir Erinnerung gerufen, eine Session im Jahr 2007 mit den LBO-Finanzierern. Damals waren das noch ausschließlich Banken und die waren sich alle sehr einig, dass das, was sie da treiben, nicht gesund ist und auf Dauer nicht gut gehen kann, aber jetzt auch nicht zu ändern ist, weil der Markt halt so ist, wie er ist. Laufen wir auf so eine Situation wieder zu? Ist das noch gesund, was da finanziert wird und zu welchen Konditionen es finanziert wird? Oder sind die Finanzierer so picky, dass sie sich eben nur die Assets aussuchen, die das auch vertragen und deswegen passiert so wenig?
Ich glaube, das Zweite, ehrlich gesagt. Also ich glaube, gar nicht mal nur die Finanzierer, sondern ich meine, es finden ja auch eine Vielzahl an Transaktionen einfach nicht statt, weil es auch mit Blick auf unterschiedliche Parameter einfach keinen Käufer gibt. Also ich glaube, auf der einen Seite brauchst du erstmal jemanden, der Equity reingibt und dementsprechend bereit ist, Equity-Risiko zu tragen. Gut, und dann musst du jemanden finden, der es auf der Finanzierungsseite mit begleitet. Ich glaube, dass aufgrund des Deployment-Drucks einfach zur Zeit mehr finanzierbar ist und auch Situationen finanzierbar sind, wo man vielleicht noch vor 2-3 Jahren gesagt hätte, boah, das ist aber schwierig, da tue ich mir vielleicht ein bisschen schwer mit. Es ist aber auch nicht alles finanzierbar. Und ich glaube halt, das ist so ein bisschen der Haken, glaube ich, den man so ein bisschen hat. Wenn man eins nochmal guckt, ich meine, Adjustment-Möglichkeiten, wir versuchen da schon bestmöglich zu optimieren, aber das ist auch ein Punkt, der nicht komplett flexibel ist. Und da sind wir auch in anderen Größenordnungen unterwegs als noch vor 5 oder 10 Jahren, wo es halt doch mehr Flexibilität in dem Bereich gab, wo wir jetzt versuchen zu optimieren, aber halt auch merken, dass die Finanzierungsparteien auch merken, dass es ein Punkt ist, der nicht unwichtig ist, ja, und dass halt doch irgendwo nochmal ein Gleichklang zwischen Reported und Adjusted EBITDA sein sollte, ja. Aber so per se, also ich werde jetzt nicht so ganz, und ich meine, der Punkt ist ja auch der, das muss man auch sagen, der Deployment-Druck ist ja nicht dadurch da, dass es 7 Parteien gibt, die sich jetzt um Deals prügeln, sondern einfach, dass es eine ganz große Anzahl an Parteien gibt, die den Markt beackern möchte, aber die einfach auf zu wenig Transaktionen stößt. Und von daher wäre ich jetzt mit Blick auf die Terms und die Optimierung, die ich angesprochen habe, jetzt nicht so negativ.
Deine Meinung, Martin, natürlich auch noch interessieren. Sind die Marktteilnehmer aktuell vorsichtig genug?
Ja, vielleicht nochmal ein Punkt, zu den ganzen Terms und die ganzen Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Am Ende ist es so, aktuell geht ja nur was an den Markt, was ja wirklich eine sehr gute Qualität hat. Also alles, was wir sehen, sind ja alles Assets, die ja jeder sich anschaut. Und ich glaube, dass alles, was wir sozusagen besprochen haben, ist relevant für diesen Bereich. Und es gibt natürlich noch andere Assets, wo ich sag mal jetzt nicht alles plain vanilla ist. Und dann gibt es natürlich auch andere Terms und noch andere Möglichkeiten, sich zu differenzieren. Das muss man klar sagen. Also was wir jetzt sehen, ist ein relativ kleiner Ausschnitt. Und ich weiß nicht, wie relevant das ist für die gesamte Grundgesamtheit. Wenn ich mal anschaue, auch vergleiche jetzt mit 2007, da hatten wir noch 4 Covenants, das waren noch Zeiten. Und ich glaube, was wir natürlich sehen, ist eine Liquidität im Markt, die auf ein geringes Angebot trifft. Und wenn man schaut, dass ja ein Großteil des Kuchens in 19, 20, 21 verteilt wurde, ist ja super sticky. Also das sind ja Themen, die ich ja ganz schwierig praktisch reproduzieren kann. Also ich muss ja jetzt Primaries machen oder jetzt in Situationen reinkommen, wo ja schon auch ein Länder schon drin ist. Dann zeigt das, dass es nochmal gerade für Spieler, die jetzt praktisch wirklich höheren Deployment-Druck haben, wichtig ist oder die Motivationslage hier auch nochmal sehr aggressiv in die Terms zu gehen. Und es wird sich zeigen, ich glaube, auch als Asset-Manager ist man ja immer eigentlich seinen Investoren verpflichtet. Und wenn man schaut, aktuell, ich sag mal, der Spread über dem High Yield, also der eigentlich sozusagen diese Liquiditätsprämie rechtfertigt, ist ja super gering. Und das kann ich ja langfristig keinem Investor verkaufen. Das heißt, das ist natürlich auch ein Thema, was man auch dynamisch sehen muss. Aber ich glaube, das ist eine Antwort, die muss halt jeder Asset Manager seinen Investoren auch beantworten oder liefern. Und die Frage ist natürlich, bin ich dazu in der Lage? Und ich glaube, dass es hier weiter zu einer Konsolidierung kommt. Und es wird interessant sein zu sehen, wie sich diese Jahre jetzt auswirken auf die Portfolien und auch auf das weitere Fundraising.
Ja, das ist definitiv der Fall. Lass uns zum Schluss nochmal nicht ganz so weit in die Zukunft, sondern eher mal auf die nächsten 3 Monate gucken. Thorsten, du hast der Hoffnung Ausdruck verliehen, dass das zweite Halbjahr besser wird. Ist das eine Hoffnung oder ein fester Glaube?
Nachdem ich letztes Mal schon so optimistisch auf das Q2, was ich jetzt in den Zahlen nicht ganz so gezeigt hat, wäre ich ehrlich gesagt fürs Q3 etwas zurückhaltender, weil ich schon merke, und das ist in den letzten Jahren vielleicht gar nicht mal ganz so extrem gewesen, dass wir schon so eine gewisse Sommerpause irgendwo haben. Also speziell die letzten 6, 8 Wochen sind wirklich weniger Transaktionen einfach in den Markt gekommen, weil viele wussten, dass einfach die Leute nicht da sind. Das war vor 2, 3 Jahren nicht so extrem aus meiner Sicht. Und von daher würde ich jetzt vermuten, dass das Q3 eher noch ein bisschen gedämpft sein wird. Meine Hoffnung ist, aber ehrlich gesagt, das Q4 hat eigentlich ganz selten enttäuscht, dass es wirklich ein starkes Q4 gibt. Aus genau den Gründen, die wir schon häufig jetzt gesagt haben. Also ich erwähne auch immer das Wort Deployment, dann mache ich es auch nicht mehr. Ja, aber ich glaube, dieser Druck, der ist einfach so stark da, dass ich halt vom Q4 mit Blick auf Jahresende und dann auch Budgets davon ausgehen würde, dass sowohl auf der Investoren, aber speziell auf der Finanziererseite noch sehr, sehr viel gemacht wird. Aber für das Q3 würde ich jetzt keine Bestzahl irgendwo erwarten.
Martin, dann richten wir den Blick vielleicht mal tatsächlich bis Jahresende. Wird da viel passiert sein und kommt vielleicht auch endlich mal ein paar Exits aus den PE-Portfolios raus? Ist dann zwar keine primäre Neufinanzierung, aber immerhin eine Neufinanzierung. Werden wir da substanziell was sehen?
Ja, ich glaube, hard to predict. Ne? Also, ich würde sagen, auch wie Thorsten sagt, Q3 wird schwieriger, Q4 im Zweifel ist ja noch so weit weg, dass wir, ich sag mal, sehen müssen oder sehen werden, was sich bis dahin entwickelt. Ich glaube, was sich gezeigt hat, ist, dass, ich sag mal, die gesamte Volkswirtschaft natürlich jetzt so ein bisschen gelebt hat, auch mit diesen exogenen Schocks, oder gelernt hat, damit umzugehen, so ein bisschen abgestumpft. Ich glaube, das wird irgendwann nicht mehr diese Auswirkungen haben. Ich denke, dass wir Q4 doch schon einiges mehr sehen werden. Aber die Dynamik jetzt auch mit dieser Sommerpause und so, das führt natürlich dazu, dass wir schon dann schwer vorhersehen können, ob die Prozesse sich verlagern oder nicht. Und ich glaube, was natürlich vielleicht auch wichtig ist zu sehen, welche Sektoren, jetzt kann ja durchaus sein, dass Healthcare wiederkommt, also Themen in dem Bereich wieder ein bisschen en vogue werden und andere Sektoren sich jetzt auftun. Das ist ein bisschen schwer zu sagen, aber ich glaube, dass, also aus meiner Sicht hoffen wir alle auf ein gutes Q4.
Dann drücken wir alle mal zusammen die Daumen. Tja, es war eigentlich schade, aber wir müssen doch mal so langsam zum Ende kommen. Das war ein nicht nur spannendes, sondern fand ich auch sehr inhaltsreiches Gespräch. Hat mir viel Freude gemacht. Ich habe auch noch einiges gelernt. Vielen Dank dafür. Vielen Dank aber vor allen Dingen euch natürlich für eure Einschätzungen. Und allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Wir sehen uns persönlich hoffentlich am 16. September auf unserer Deal Sourcing und natürlich hören wir uns bald wieder. Vielen Dank. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com